Falk erkannte sie sofort. Wie oft waren sie zusammen um die Wette geritten, er und seine kleine Schwester. Und, verflucht, sie war eine gute Reiterin geworden. Er nahm dem Falken die Haube ab und stieß ihn in den Wind, um beide Hände frei zu haben. Dann gab er dem Pferd die Sporen und flog nun seinerseits Christina entgegen. Sie jauchzte, während der Falke sich, wie zur Anwarte, in die Luft schraubte. Bald nur noch ein kleiner Punkt am Himmel. Falkenschrei vom Winde getragen. Sie bewegte sich im Rhythmus des Pferdes, hatte sich seinen Wellen angepasst, als klebe sie daran, verwachsen, dahinsausend, der Wind auf dem Gesicht und in den Haaren. Der Geruch von Weide, Staub und Tier. Wie herrlich das war. Und Falk entgegen, im Auf und Ab getragen. Zum Teufel mit dem Damensattel. Sie wusste, warum sie damit nie hatte recht warm werden können. So konnte sie es nur auf diese Weise erleben, verwachsen mit dem Körper des Tieres, das sie ritt. Wie konnte man besser eins werden? Beide stürzten aufeinander zu, lachen. Hufschlag, wehende Mähnen. Der Boden fliegt dahin. Eine kurze Strecke sausten sie aneinander vorbei, mit lautem Juhu klatschten die Hände aneinander. Dann wendeten sie die Pferde, verlangsamten das Tempo in den Trab, dann in den Schritt, sprangen aus dem Sattel und fielen sich endlich in die Arme. Bald feierten sie dann ein Fest, Falk und all den heimkehrenden Streitern zu Ehren. Und sie gedachten derer, die nicht wieder zurückgekehrt waren, betroffen, trauernd, oder voll Mitgefühl für diejenigen, die jemanden verloren hatten, der ihnen nahe stand. Manche bewegt von einem Hauch unentrinnbarer Wahrheit, mit der sie auf so schmerzvolle Weise konfrontiert waren. Aber vor allem feierten sie. Feierten und scherzten, aßen und tranken, bis der Bauch zu platzen drohte und die Zunge immer lockerer, dann immer schwerer wurde. Manch einer, der die Nacht trunken unter dem Holderstrauch verbrachte, weil er dort einfach liegen blieb. In seinen Träumen beschützt von der alten Göttin Holda, die dort ihr Zuhause hatte. Der Gaukler gab einige seiner Lieder zum Besten und es waren die Liebeslieder, die immer wieder den größten Beifall fanden. Er jonglierte mit Tellern und Schüsseln in atemberaubenden Kunststückchen, die der Hausfrau und den Mägden manch entsetzten Schrei entlockte, während die Männer eher enttäuschte Ausrufe hören ließen, wenn das unvermeidlich drohende Scheppern des Geschirrs im letzten Augenblick elegant aufgefangen wurde. Höhepunkt seiner Darbietungen war ein atemberaubender Tanz auf dem Seil, über die Zuschauer gespannt zwischen die Mauern. Ein Tanz von akrobatischer Leichtigkeit, die den Zuschauer so schnell die hohe Kunst dahinter vergessen lässt. Ungeahnt die vielen Stunden geduldigen und ausdauernden Übens, jahrelang, bis auch der kleinste Muskel unbewusst und natürlich agiert, Spannung und Entspannung sich in genau dem richtigen Maße von selbst vollziehen. Und der gelassene Geist, der ohne zu haften ganz und gar im Körper ruht, mit jeder Bewegung fließt und seinerseits dieses Fließen der Bewegung erzeugt. All das zeigte sich hier in dieser Darbietung, spannend, anmutig, berauschend. Eine faszinierende Vereinigung männlich-weiblicher Eigenschaften, die hier zusammenflossen, als wäre nichts einfacher und natürlicher auf der Welt. Bis auf einmal ein lauter Schrei des Entsetzens die Zuschauer durchfuhr, aufspringen ließ von ihren Plätzen, als der Künstler nach einem Salto das Seil verfehlte und stürzte, an dem Seil vorbei. Manch einer mag ihn bereits zerschmettert am Boden gesehen haben, als er sich anscheinend im letzten Augenblick mit angezogenen Füßen wieder im Seil verhakte. Er schaukelte einmal, zweimal, während die Zuschauer den Atem anhielten, fasste mit den Händen hinauf zum Seil und schwang sich mit gekonnter Bewegung wieder hinauf, um seine Darbietung mit einer Leichtigkeit fortzusetzen, als sei nichts geschehen. Brausender Applaus. Ja, er hatte seinen Ruf zurecht, der Gaukler. Sie alle so zu narren, einen Fehltritt vorzutäuschen, um ihre eh schon gekitzelten und gespannten Nerven zum Zerreißen zu bringen. Christina war wie gelähmt. Der Atem stockte und das Herz setzte einen Moment lang aus. Sie hatte ihn schon zu Tode gestürzt und entstellt am Boden liegen sehen. Selbst als er sich bereits wieder wohlbehalten unter den Feiernden aufhielt, konnte sie sich kaum beruhigen. Warum hatte er das getan? War er verrückt geworden? War ihm sein Leben so wenig wert? Wie konnte er sie um des bloßen Spektakels willen so sehr zu Tode erschrecken? Sie konnte keine Begeisterung für dieses tollkühne Manöver aufbringen. Er hatte sie kurz vorher sogar noch angeschaut, von dort oben, so als wollte er sich an ihrem Schrecken noch ganz besonders ergötzen oder einfach nur angeben. Sie saß bleich da, entsetzt und wütend, während die Feier weiterging. Ihr war übel. Schließlich stand sie auf, um in ihr Zimmer zu gehen. Bevor sie das Haus erreichte, entdeckte sie der Gaukler. »He, Christina, warte!« Er blickte zu ihr und winkte ihr. Brüsk wandte sie sich ab. »Christina, warte doch, ich habe dich gesucht!« Sie ging weiter. Sie wollte fort. Der Jüngling erreichte sie und hielt sie am Arm fest. »Christina!« Böse sah sie ihn an. »Lass mich«, sagte sie, riss sich los, stieß ihn mit den Händen fort und lief davon. Es war, als hätte sie einen Stein im Bauch, einen harten, spitzen Stein, der nach ihrem Herzen stach. Der Gaukler stand da, als hätte er einen Eimer Wasser über den Kopf bekommen. Was hatte er ihr getan? Was war mit ihr? Er hatte gehofft, sie wäre stolz auf ihn und würde ihn bewundern. Die ganze Zeit hatte er sich aufhalten lassen von all den neugierigen Menschen. Und nun, wo es ihm gelungen war, bis zu ihr vorzudringen, er hörte kaum den Tumult rundum. Die Stimmen, das Lachen, die Lieder der Musikanten. Nur ihre Stimme, »Lass mich«, die immer noch in seinem Kopfe tönte. Er seufzte. Die Flammen der Feuer auf dem Gesicht. Wieso war er auf die Idee gekommen, er könnte ihr etwas bedeuten? Die Erinnerung an früher überkam ihn, an die Zeit, in der er noch nicht gewusst hatte, wer er war, und er drohte sich wieder, wie damals zu fühlen, hilflos und wertlos. Ein Namenloser, ein Mann ohne Herkunft, dessen Vater man nicht kannte und den man fortgeschickt hatte wie einen lästigen Hund, als seine Mutter starb. Ja, seine Mutter, wie hatte er sie geliebt. Er hatte es ihr lange nicht verzeihen können, dass sie ihn einfach allein gelassen hatte. Natürlich wusste er, dass das Unsinn war. Sie war gestorben, punktum. Sie hatte nicht gehen wollen, ihn nicht freiwillig verlassen. Sie hatte ihn geliebt. Und das Leben. Oh, verdammt. Und dennoch. Er hatte einfach nicht anders gekonnt, er hatte es ihr übel genommen. Wie lange hatte ihn die Frage gequält, wer sein Vater gewesen war? Warum hatte sie es ihm nie gesagt? Er war fortgejagt worden, so hatte er es viele Jahre lang empfunden, und das hatte sich so nachhaltig eingeprägt, dass es ihn auch heute noch gelegentlich einholte. Ein Mann ohne Namen, ohne Herkunft, ohne Ehre. Ohne Ehre? Verdammt nochmal, warum sagte er das auch noch zu sich selbst? Er war nicht ehrlos, und doch kam er sich auch heute noch gelegentlich so vor. Wie oft hatte er sich gefragt, ob er ein Kind der Liebe gewesen war oder das ungewollte Ergebnis einer flüchtigen Nacht. Der bittere Nachgeschmack einer süßen Frucht. Warum hatte sie ihm nie erzählt? Sie hätte ihn wenigstens etwas vorlügen können, Geschichten erfinden. Irgendetwas, was ihn glücklich gemacht hätte. Glücklich und stolz. Er hatte sich nie erklären können, warum sein Vater sich nicht um ihn kümmerte, um seinen Sohn. War er es nicht wert? Hatte er sich gefragt. War er ein schlechter Sohn? Ach, was zum Henker sollten all diese fruchtlosen Gedanken. Der Junge ohne Vater. Der Junge ohne Namen. So hatte er sich lange Zeit gefühlt. Doch wie lange lag das nun schon hinter ihm? Warum maß man eigentlich immer dem Vater seiner Linie so viel Bedeutung bei? War seine Mutter nicht eine anständige, gute Frau gewesen? Waren es nicht die Frauen, die die Kinder gebaren, die sie nährten und pflegten? War das nichts? Die Menschen tanzten, der Wein floss, Gesang und der Duft der gebratenen Spieße am Grill. All das glitt an seinem Bewusstsein vorüber, als gäbe es sie nicht. Wie zum Himmel war er auf die Idee gekommen, die Tochter des Burgherrn der berühmten Lindenburg könnte sich für ihn interessieren. Was tat er ihr eigentlich? Irgendwie hatte er gehofft, hier wieder Fuß fassen zu können in seiner Heimat. Irgendetwas hatte ihn verändert seit der Folter. Sein rastloses Herz verlangte nach Ruhe, nach Stetigkeit. Er hätte bei der Stieftochter vom Kaiser bleiben sollen. Sie liebte ihn und wäre ihm eine gute Frau geworden. Sie hätten viele Kinder bekommen und... Aber er liebte sie nicht. Er hatte sie geschätzt, er mochte sie gern. Und er war dankbar für die liebevolle Pflege, die sie ihm geschenkt hatte. Aber er liebte sie nicht. Und so war es gut und richtig gewesen, zu gehen. »War es das wirklich?«, fragte er sich. Die junge Tänzerin, die hatte er geliebt, dieses sanfte, fröhliche, wunderbare Wesen. Es war der zweite große, schmerzhafte Verlust gewesen in seinem Leben. Ihr Lächeln, ihre Anmut, die Grazie der Bewegungen ihres zarten weiblichen Körpers mit so viel innerer Kraft und Lebensmut. Ihre Stimme, wenn sie ihm ins Ohr flüsterte, während ihr weicher Körper mit dem seinen verschmolz. Nach ihrem Tode hatte er die Gruppe verlassen. Er war nicht mehr derselbe gewesen. So hatte er sein zweites Zuhause verloren. Wonach suchte er? Was wollte er? Oh, diese inneren Dialoge, Erinnerungen, Fragen. Sie verschwanden, wenn er seinen Körper spürte, wenn er tanzte, turnte, kämpfte. Es war, als tauchte er dann in eine andere Dimension ein. Doch nun... Eine kräftige, warme Hand legte sich von hinten auf seine Schulter. Sein Gesicht hellte sich auf. Er wusste, wem diese Hand gehörte. »He, Male, schön, dass ich dich endlich finde. Komm, lass uns einen Becher Wein zusammen trinken und ein wenig raus aus diesem Gewimmel.« Falk legte seinem Freund den Arm um die Schulter und schob ihn in eine ruhige Ecke, wo sie sich ungestört unterhalten konnten. Der Wein rankte die Laube hinauf und die prallen Trauben begannen sich zu röten. Wie mühelos verband er sich mit anderen Wesen, um zu wachsen, rankte an Bäumen und Sträuchern hinauf oder wie hier einem künstlichen Gestell folgend. Er fragte nicht danach, wer es war, der ihn unterstütze, zu wachsen. Symbol von Vorurteilslosigkeit und Vereinigung. Seine Früchte mochten vergoren so vieles lehren und die Menschen mit der göttlichen Inspiration zu verbinden. Doch wehe, wer das Maß verlor, der konnte auch des Todes sein. Falk hatte seine Tücken bereits kennengelernt.